Cheers auf dich und willkommen bei Female Colada. Wir servieren dir im Women's Health Podcast die aktuellsten Themen rund um Frauengesundheit für deine persönliche Happy Hour.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Colada.
Dein Podcast zum Thema Frauengesundheit von Women's Health.
Mein Name ist Sophia und zusammen mit meiner lieben Kollegin Susanna.
Hallo.
Sprechen wir in dieser Folge über das Thema sexuelle Gesundheit.
Was fällt alles in diesen Bereich? Wann sollte über sexuelle Gesundheit aufgeklärt werden? Welche sexuell übertragbaren Infektionen gibt es und wie kann man sich davor schützen?
Unseren Fokus legen wir dieses Mal auf das Thema HPV und HPV-Impfung. Wir freuen uns besonders, dass wir diese Folge reichlich Unterstützung bekommen haben. Und zwar von Vreni Frost und Pia Marie. Mit denen sprechen wir über ihre Erlebnisse, Tests und Stigmata zum Thema HPV.
Unsere Expertinnen Mareike Brede und Dr. Stefanie Schulze-Moskau stehen Rede und Antwort zum Thema HPV-Impfung, aber auch wie wichtig sexuelle Gesundheit generell ist.
Auch diese Folge liegt uns wieder sehr am Herzen. Immer noch wird Frauengesundheit viel zu wenig in der Gesellschaft, in den Medien, aber auch privat thematisiert. Das hat Schamgefühl, Ausgrenzung und fehlende Bildung zur Folge.
Deshalb teilt diesen Podcast in eurem Umfeld und leistet so euren Beitrag, dass Frauengesundheit entstigmatisiert wird und die Präsenz bekommt, die sie verdient.
Oh, das hast du schön gesagt.
Danke.
Dann lass uns doch direkt starten. Und zwar mit meiner persönlichen Frage an dich, Susanna. Wie wurdest du denn aufgeklärt, was das Thema Sexualität angeht?
Ach, ja, eigentlich gar nicht so richtig. Also klar, man hat es irgendwie so früher im Biounterricht, also Sexualkunde im Biounterricht. Ich glaube, wir hatten das so zweimal und ich weiß, dass auch nochmal von extern jemand kam. Aber das war halt so ein paar Stündchen und ehrlich gesagt so richtig hängen geblieben davon, wüsste ich jetzt nicht, was da ist. Und ja, ich hatte jetzt nicht zu Hause irgendwie so das eine aufklärende Gespräch, eher so dann, als ich schon zum Frauenarzt gegangen bin und halt so Pille und das dann so war. Aber jetzt nicht so, dass ich so irgendwie davor schon so Gespräche hätte. Aber ich habe einen großen Bruder, der ist fast 10 Jahre älter und da habe ich, glaube ich, einfach schon sehr viel mitbekommen.
Der hat das übernommen.
Ja, nicht so, also so unfreiwillig. Ich weiß auch gar nicht, ob er das weiß, aber ich habe auf jeden Fall halt immer daneben gesessen, als er so, früher gab es doch so diese Talkshows, so wo dann so Vaterschaftstest gemacht wurde und oh mein Gott, ist er der Vater oder doch der andere? Und ich habe halt daneben gesessen und halt so, interessant. Aber ich habe es ja halt gar nicht, also ich habe das gar nicht. Ich wusste die Wörter dann irgendwie und auch
den Kontext verstanden.
Genau, so. Ja, und halt auch so, okay, wie funktioniert das, also wie kommt man von dem einen zum anderen und so den ganzen Hintergrund jetzt nicht so richtig, aber ich habe immerhin schon mal so Wörter gehört, ja.
Bei mir war es genauso, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ich glaube, ich hatte nicht dieses eine aufklärende Gespräch mit meinen Eltern. Ich hatte ein mega gutes Verhältnis als Teenagerin zu meiner Mom und wenn ich Fragen hatte, habe ich sie gefragt und sie hat mir die Antworten gegeben. Aber ich glaube, dass bei mir ganz viel durch Freunde gekommen ist. Ich hatte immer Freunde, die so 1, 2, 3 Jährchen älter waren und die haben irgendwie Sachen schon durchlebt oder die wussten schon irgendwie mehr und mit denen habe ich mich natürlich auch voll viel darüber unterhalten, weil in einem gewissen Alter redet man ja fast ausschließlich immer nur sowas. Dadurch glaube ich mega viel und vielleicht auch so ein bisschen Film, Fernsehen, ich weiß nicht. Aber ansonsten so richtig eine Aufklärung, weiß ich nicht. Außer Schule hatte ich da auch nicht so richtig. Aber das ist natürlich ein sehr gutes Stichwort, denn diese Folge erscheint am 4. September und das ist der Tag der sexuellen Gesundheit. Somit der perfekte Anlass, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und über ein paar Fakten zu sprechen, die euch vielleicht noch nicht so richtig bewusst waren. Was bedeutet eigentlich sexuelle Gesundheit? Laut RKI versteht man unter dem Begriff sexuelle Gesundheit einen Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf Sexualität. Sexuell gesund zu sein umfasst nicht nur den medizinischen Aspekt, also das heißt, keine Krankheit zu haben, sondern ist auch eng verbunden mit der sexuellen Selbstbestimmung und dem Schutz vor sexueller Gewalt. Also was heißt das jetzt genau? Also sich emotional und mental gesund zu fühlen, bedeutet auch ein positives und respektvolles Verhältnis zu Sexualität und Beziehungen zu haben. Das heißt, das schließt das Gefühl von Sicherheit und Zufriedenheit mit dem eigenen Körper ein. Soziale Gesundheit heißt, Zugang zu Gesundheitsdiensten, Bildung und Informationen in Bezug auf Sexualität zu haben. Und dazu gehört auch die Fähigkeit, Entscheidungen über die eigene Sexualität zu treffen und auch treffen zu können und die eigenen sexuellen Rechte zu erkennen und diese auch von sich selbst, aber auch von anderen zu respektieren. Und da gibt es noch das körperliche Wohlbefinden, wo wir uns in dieser Folge mit beschäftigen. Und das bedeutet frei von sexuell übertragbaren Krankheiten und Infektionen. also STI, das ist für den englischen Begriff Sexually Transmitted Infections, wie zum Beispiel HPV oder anderen gesundheitlichen Problemen zu sein, die dein sexuelles Wohlbefinden beeinträchtigen können. Warum ist aber jetzt das Thema sexuelle Gesundheit so wichtig? Das haben wir unsere erste Expertin gefragt in dieser Folge.
Und das ist Mareike Brede. Mareike ist Sexualpädagogin und selbstständig als Content-Creatorin auf Instagram. Sie ist Mutter von bald 3 Kindern und setzt sich für Enttabuisierung von vor allem kindlicher Sexualität ein. Mareike findet, Aufklärung ist Prävention und von Anfang an super wichtig. Wir wollten zuerst von ihr wissen, warum ist sexuelle Gesundheit ein wichtiger Bestandteil unseres allgemeinen Wohlbefindens?
Weil Sexualität einfach zu uns Menschen gehört. Sexualität ist ein Grundbedürfnis und auch eine Grundfähigkeit von uns Menschen. Das wird uns quasi in die Wiege gelegt. Das ist nicht, wird nicht irgendwie in der Pubertät erst angeknipst. Denn Sexualität hat ja ganz viele Aspekte. Es gibt die kindliche Sexualität, die Erwachsenensexualität, und das ist auch ganz wichtig, das zu unterscheiden. Aber Sexualität spielt halt von Beginn an, ab Geburt quasi eine Rolle bis zu unserem Lebensende und zeigt dabei ganz viele verschiedene Ausprägungen und verschiedene Aspekte. Aber es gehört einfach zu uns Menschen dazu.
Was Mareike gesagt hat, ist ja auch super wichtig, weil Sexualität gehört einfach zu uns dazu. Das lässt sich nicht einfach an- oder ausschalten. Und deswegen ist Aufklärung super wichtig, ob zu Hause oder halt in der Schule. Und deswegen habe ich meinen kleinen Cousin gefragt, der gar nicht mehr so klein ist, aber näher an der Schulzeit, als ich es bin. Und den habe ich gefragt, was ist eigentlich noch so hängen geblieben aus dem Biounterricht, als ihr aufgeklärt wurdet? Und seine Antwort war, wir hatten das im Biounterricht. Das war ein extrem kleiner Teil und den Lehrern war das so unangenehm, mit den Schülern darüber zu sprechen. Das war auch eher Anatomie von Mann und Frau. Also um Sex ging es gar nicht so richtig. Nur, dass wir immer verhüten sollen. In der 9. Klasse kam dann noch jemand von extern und hat uns dann erklärt, was für Verhütungsmittel es gibt. Im Allgemeinen würde ich sagen, hat man sich das selbst beigebracht. Ich war aber auch auf einer privatchristlichen Schule. Vielleicht lag es auch daran. Auf der Schule war ich auch. Es ist witzig, weil daran kann ich mich auch erinnern. Genau die 2 Sachen, Anatomie, Mann und Frau und Verhütungsmittel. Schön die Kondome einmal im Kreis platziert und jeder durfte ein Kondom auspacken und so. Und das ist witzig, ist eigentlich ziemlich traurig, dass quasi nur das hängen geblieben ist. Was nämlich ganz oft vergessen wird bei so Aufklärungssachen, ist nämlich die Gefühlsebene. Bei der Aufklärung ist natürlich diese Wissensvermittlung über Sexualität, Geschlechtsorgane und Zeugung etc. mega wichtig. Aber es ist auch essentiell, den Teenagern beizubringen, dass Gefühle und Grenzen, also Konsens, respektiert werden müssen, dass das genauso wichtig ist. Gerade wenn es auch um das Thema Nein sagen geht.
Ja, absolut. Halt auch einfach so die eigenen Grenzen erstmal so lernen und das halt dann auch zu kommunizieren einer anderen Person gegenüber. Das war bei uns, also ich glaube, das Thema Konsens ist so seit 2-3 Jahren vielleicht richtig präsent, würde ich sagen. Das ist echt richtig krass. Das wollten wir auch nochmal genauer von Mareike Brede wissen und haben sie gefragt, in welchem Alter sollte man mit Aufklärung beginnen? Wie können Eltern die Aufklärung überhaupt angehen? Gibt es Aspekte der Sexualerziehung, die besonders oft übersehen werden?
Ja, wir alle kennen vielleicht noch dieses klassische Aufklärungsgespräch, in dem es dann um Verhütung ging, also um den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten und natürlich auch dem Schutz vor ungewollten Schwangerschaften. Aber tatsächlich ist Aufklärung ja noch so viel mehr. Also es geht ja um das Körperwissen erstmal, dass wir überhaupt wissen, wie heißt unser Körper, wie heißen die Körperteile. Aha, das ist der Kopf, der Ellbogen, das Knie, die Vulva, der Penis, der Hodensack. Und ja, da wirklich differenzierte Wissensvermittlung. Und das sollte tatsächlich von Anfang an stattfinden. Also wir können mit unseren Kindern schon bereits auf dem Wickeltisch Aufklärungsgespräche führen, weil wir ihnen eben die korrekten Begriffe für ihre Körperteile vorgeben, indem wir ja einfach kommentieren, was wir tun. Ne? Ich mache jetzt deine Vulva sauber, ich mache jetzt deinen, wisch hier nochmal deinen Penis sauber. Und so werden die Kinder einfach von Anfang an mit diesen für sie total selbstverständlichen Begriffen groß. Und das ist wirklich schon mal das A und O, Körperwissen. Aufklärung ist ja tatsächlich Prävention. Und wenn ich eben weiß, wie was heißt und auch weiß, wer wo anfassen darf und wo eben nicht, dann ist das schon mal ganz, ganz wichtig und ganz viel wert. Und ich glaube, das ist schon auch oft ein Aspekt, der von Eltern unterschätzt wird, wie wichtig das eben ist, dass wir auch die korrekten Begriffe benutzen und jetzt keine Kosenamen und Spitznamen für Vulva und Penis uns ausdenken, die total abstrakt sind. Kommt leider sehr häufig vor, dass dann Kinder mit Begriffen wie Schmetterling, Schmuckkästchen und Gartenschlauch groß werden. Das ist aber tatsächlich ziemlich fatal und kann wirklich fatale Auswirkungen haben in Bezug auf sexualisierte Gewalt, Missbrauch, wenn Kinder sich dann Hilfe holen wollen. Und sei es aber auch wirklich nur ganz banal, wenn Kinder Schmerzen haben im Genitalbereich und nicht verstanden werden. Also Kinder, die aufgeklärt sind und eben die korrekten Namen wissen, die können sich auch schneller Hilfe holen und sich damit besser schützen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Aspekt, der häufig, ja, so ein bisschen hinten rüber fällt, auch durch Scham, weil die Scham da ist, die korrekten Begriffe zu benutzen. Die meisten sind mit Scheide groß geworden, ich selbst auch. Und da braucht es dann noch vielleicht auch erstmal ein bisschen Übung, bis einem das Wort Vulva, was ja tatsächlich das korrekte Wort ist für den äußeren Genitalbereich bei Mädchen und Frauen, über die Lippen kommt. Aber ja, das ist ebenso wichtig. Und für Kinder ist es ein Thema wie jedes andere auch. Und da gibt es wirklich überhaupt gar keinen Unterschied.
Das finde ich so krass. Die sagt da so viele wichtige Sachen, die mir irgendwann auch erst bewusst geworden sind, weil ich auch genauso groß geworden bin. Also ich habe jetzt nicht Schmuckkästchen und Gartenschlauch, aber man wurde wirklich mit so vielen anderen Begriffen, ist man groß geworden, als mit den wirklichen. Mir hat niemand früher gesagt, dass ich eine Vulva habe und das mein Bruder einen Penis hat oder so. Also das finde ich echt so wichtig, dass man direkt mit diesen Begriffen von Anfang an anfängt, die Geschlechtsorgane zu beschreiben.
Voll.
Was so easy eigentlich ist, ne?
Und das ist ja auch eigentlich so eine Verniedlichung.
Ja.
So, das geht mit gerade so, wie Mareike es eben schon gesagt hat, mit den falschen Wörtern oder Verniedlichungen für Geschlechtsteile los. Geht aber auch weiter zu, zum Beispiel, wenn Eltern eben erklären sollen, wo Babys herkommen. Und da dann Ausreden, sag ich mal, wie zum Beispiel Störche oder sonstige Fabelwesen, die Babys halt bringen, und dann Mamas Bauch auf einmal nicht mehr oder dicker wird und dann auf einmal nicht mehr dick ist, anstatt das halt so direkt möglichst sachlich zu erklären. Also man muss jetzt nicht volle Presche reingehen und sagen so und so und so, sondern man kann das trotzdem kindgerecht erklären, aber eben im Grunde nicht so ein Märchen, so ein Mythos darum aufbauen und dann irgendwann, wenn sie es ja trotzdem dann erfahren, dass es eben dann kein Storch ist, so, und dann möglichst früh damit anfangen. Die beste Aufklärung ist einfach immer wieder, wenn Fragen gestellt werden, das sachlich und mit einfachen Worten, die eben dann auch die Kinder verstehen können, zu erklären und nicht so als Lehrstunde. Also nicht als, okay, du sitzt jetzt hier und ich erkläre dir das jetzt so, sondern dann, wenn ein Kind eben Fragen stellt, und das passiert meistens mit 2 Jahren, dann fangen Kinder an, diese W-Fragen, also woher kommen Babys, warum habe ich das und mein Bruder hat das zum Beispiel oder so zu stellen. Und dann eben darauf zu antworten. Man sagt so als Faustregel, wenn Kinder alt genug sind, die Fragen zu stellen, sind sie auch bereit, dafür eine Antwort zu hören. Und große Geschwister, aber auch familiäres Umfeld darüber hinaus, Cousinen, Cousins und so weiter, sind dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen Teil davon, weil die droppen bestimmt mal irgendwelche Wörter und dann kommen eventuell auch nochmal andere Fragen. Der hat jetzt irgendwie Sex gesagt, was ist Sex? Und dann sollte man sich als Elternteil eben auch frühzeitig bewusst darüber werden, was für Informationen gebe ich meinen Kindern, und gerade so Sachen wie Konsens. Das kann man in meinen Augen eigentlich gar nicht früh genug erklären. Es ist halt nur eher die Sache, wie erklärst du das? So, dass du das Kind nicht verschreckst, aber dem trotzdem aufzeigst, das ist wichtig. Das sind deine Grenzen und das ist dein Körper und die darf halt niemand überschreiten. Und wie zeigst du den Menschen gegenüber dann eben diese Grenzen auf?
Das sehe ich auch voll oft auf TikTok, bei so Mom-TikToks, wenn die über so Gentle Parenting und so sprechen. Das sehe ich vor allen Dingen bei amerikanischen Moms, dann bringen die mal ihren Kindern so vorm Schlafengehen, die singen dann nicht so, aber die sagen dann so, ja, ich bin schlau, ich bin...
Affirmations,
ja. Ja, genau. Ja. Und dann sagen die quasi so runter und dann sagen sie, okay, jetzt kannst du schlafen gehen. Oder auch so, bevor die irgendwie in den Kindergarten oder so gehen.
Ja.
Das finde ich immer richtig süß.
Voll. Wichtig ist auch zu verstehen, dass jedes Kind natürlich individuell ist und andere Bedürfnisse hat, vielleicht auch schon ein bisschen eher als andere so den eigenen Körper zu entdecken und vielleicht auch ein anderes Körpergefühl entwickeln und das eben auch nicht zu bestrafen ist. Also, weil das prägt dann eben das Kind so, okay, wenn ich mich da anfasse, das darf ich nicht. Mhm. So. Und was daraus resultiert, ist dann natürlich auch irgendwo so eine negative Einstellung dem Kind gegenüber irgendwelchen Körperstellen am eigenen Körper. So. Ich glaube, als Elternteil ist auch wichtig zu verstehen, dass so eine natürliche Aufklärung Kinder nicht verschreckt, sondern ihnen eben das Selbstbewusstsein und ein natürliches Gefühl gegenüber Sexualität gibt. Es steht ja öfters auch mal in der Kritik, dass es dann eher so eine hypersexualisierte Richtung geht. Aber ich denke mir halt so, von außen, von den Medien und so weiter, wenn man irgendwie draußen an Plakatwänden, wo irgendwie halbnackte Menschen drauf zu sehen sind, lang geht, das ist ja viel, viel krasser eher die Eindrücke. Und dann kann ich voll verstehen, dass Kinder halt auch irgendwie versuchen, das einzusortieren. Und wenn dann die Eltern nicht die richtigen Antworten geben können, ich glaube, dann ist viel mehr, dass man einfach so lost ist und nicht so richtig weiß, womit sich hin. Wir haben ja jetzt gerade über das Kindesalter und die Aufklärung da gesprochen, aber es geht natürlich darüber hinaus, also sprich Jugendliche, gerade so Pubertätsalter, da ist es auch einfach super, super wichtig, dass die nicht einfach losgelassen und damit alleingelassen werden, sondern eben auch da ihre Aufklärung und Anlaufstellen vor allen Dingen haben. Also Jugendliche sollten schon vor der Pubertät wissen, was in der Pubertät passiert, was Verhütung ist, was beim Geschlechtsverkehr passiert, wie man sich schützen kann dann natürlich. Und aber auch zum Beispiel im familiären oder freundschaftlichen Umfeld jemanden haben, mit dem man zum Beispiel über Gefühle sprechen kann. Du hattest ja zu Beginn schon vorgelesen, woran sich dein 20-jähriger Cousin noch erinnern kann, was er im Biounterricht gelernt hat. Und ich habe auf der anderen Seite mal nachgefragt, und zwar mein Lehrerfreund, was denn so im Biounterricht eigentlich stattfindet, beziehungsweise stattfinden sollte. Er hat mir geantwortet, dass da Sexualkundeunterricht in der 6. und 9. Klasse stattfindet. Und in der 6. Stufe wird unterrichtet Sexualität des Menschen, Fortpflanzung und Entwicklung, Geschlechtsmerkmale, Veränderung in der Pubertät, Zeugung, Empfängnis, pränatale Entwicklung, Schwangerschaft und Geburt, Geburtenplanung, sexueller Missbrauch, Sexualität in den Medien. Der Zeitansatz dafür sind so circa 12 Stunden und in der 9. Klasse kommen dann noch die Sexualität und Hormone, Pubertät, Zyklus der Frau, Schwangerschaft, Geburt, Verantwortung als Eltern, Schwangerschaftsabbruch, sexuelle Lebensform, auch nochmal mit 12 Stunden dazu. Und ich finde, das hört sich mega gut an, wenn das dann alles so zu packen ist. Und es hängt natürlich aber auch von Schule und Bundesland ab. Also da ist ja auch immer nochmal ein Unterschied. Mhm. Was wir früher jetzt nun gar nicht hatten, was aber auch ein Aufklärungsweg ist, ist Social Media. Also ich hätte super gerne früher einfach so ein Medium noch mehr gehabt, wo ich mich hätte aufklären lassen können, wo das halt so easy möglich ist, wo Leute auch vielleicht von Erfahrungen berichten, wo ich mich auch näher dran fühle, als jetzt, wenn ich meine Mom fragen würde, sondern einfach, weiß nicht, vielleicht ein bisschen ältere Leute, aber die das halt so auch in Jugendsprache halt irgendwie erklären und nicht wie im, wenn ich das Biobuch halt aufschlage und da irgendwelche anatomischen Sachen sind.
Ja, ich glaube, das ist auch wie immer mit Social Media Fluch und Segen. Auf der einen Seite, klar, können da quasi in deinem Alter Leute Sachen erklären, für dich verständlich, aber du kannst dann auch so, oh, die hat das und das schon gemacht, die ist schon viel weiter und dann hat man wieder Druck und warum macht die das so und warum sieht die jetzt in der Pubertät schon so aus und bla bla. Also ich glaube, das hat so wieder beide Seiten der
Medaille. Auf jeden Fall, da ist es natürlich gut, wenn man schaut, wem man folgt. Also zum Beispiel Krankenkassen, offizielle Beratungsstellen und eben auch Content-CreatorInnen mit einem zum Beispiel medizinischen Hintergrund.
Gutes Stichwort, das haben wir nämlich unsere Expertin auch gefragt. Gibt es Hilfestellen oder Online-Ressourcen, die bei dem Thema sexuelle Aufklärung Unterstützung bieten?
Genau, Wissen und Aufklärung ist da einfach das A und O und da gibt es verschiedene Anlaufstellen, Hilfestellen, auch vor Ort gibt es die verschiedensten Beratungsstellen wie Pro Familia, aber auch AIDS-Hilfe, Caritas, Paritätische Wohlfahrtsverband. Da kann man dann auch wirklich einfach mal vor Ort gucken, googeln, was gibt es da vor Ort. Viele dieser Beratungsstellen bieten eben auch ganz konkret sexuelle Bildung an für Schulklassen, um über Sexualität aufzuklären, aber auch über sexuell übertragbare Krankheiten und kann auch Einzelberatung machen. Also da gibt es vor Ort auf jeden Fall viele Anlaufstellen und auch online gibt es Aufklärungskanäle wie mein zum Beispiel, die Mama Reike auf Instagram. Aber es gibt auch viele weitere Kolleginnen, die auch Aufklärungsarbeit einfach leisten.
Eine Sache, die mir auf jeden Fall auch noch aus dem Biounterricht hängen geblieben ist oder so generell von der Zeit früher, ist, dass wenn es um Verhütungsmittel ging, dass auch eher immer bei uns so war, verhüten, dass du nicht schwanger wirst.
Ja.
Aber jetzt nicht, um irgendwie vor Geschlechtskrankheiten zu verhüten. Das war gar nicht so, das war eher so ein im Nebensatz wurde das, wenn dann so gedroppt. Und das hat sich bei mir erst später so gewandelt, einfach, dass das halt viel mehr im Fokus ist und dass ich da jetzt viel mehr hinterher bin und da viel mehr drauf achte. Und darüber sprechen wir jetzt. Vorneweg, Geschlechtskrankheiten gehen alle Geschlechter an. Verhütung, Vorsorge und Aufklärung sowieso. Wir schauen uns die Krankheiten in Bezug auf Menschen mit Vagina an, denn hier können zum Beispiel Symptome anders sein. Und wenn wir von Männern und Frauen im biologischen Sinne sprechen, dann liegt das hierbei vor allen Dingen an den Studien, die man zu diesem Thema findet. Die häufigste Geschlechtskrankheit bei Frauen sind Chlamydien. Die sind sehr gut zu behandeln mit Antibiotika, wenn sie denn entdeckt werden. Und das ist so ein bisschen die Krux, denn viele Erkrankungen werden gar nicht entdeckt. 50% aller Infektionen bei Männern sind ohne Symptome. Wenn sie Symptome haben, dann kann das zum Beispiel Brennen beim Pinkeln oder auch eitrige Erscheinungen sein. Und 80% aller Erkrankungen bei Frauen bleiben unentdeckt. Bei den Frauen kann eine unentdeckte und unbehandelte Erkrankung dann auch zur Unfruchtbarkeit führen. Chlamydien sind oral, vaginal, aber auch anal übertragbar und können im Gebärmutterhals, in der Prostata, in den Nebenhoden, Harnröhre, Enddarm, After, Rachen und Augen auftreten. Eine Infektion, die jeder schon mal gehört hat, aber wo ich selbst auch mal gemerkt habe, dass der Wissensstand relativ, ausbaufähig ist, sagen wir mal so, ist HIV und AIDS. In meinem Umfeld ist eine Person an HIV erkrankt und ich habe damals gemerkt, als die Person mir das so gesagt hat, dass ich einfach super, super wenig darüber weiß und die aber ja weltweit so krass verbreitet ist. Die Erkrankung greift das Immunsystem an und ist nicht heilbar. Die Übertragung findet beim Geschlechtsverkehr oder auch unsauberer Gebrauch von Spritzen via Blut zum Beispiel statt. Das HIV-Virus kann mit Medikamenten und nur bei regelmäßiger Einnahme bis unter die Nachweisgrenze geführt werden. Die Nachweisgrenze ist eben dann erreicht, wenn die Virenlast sehr gering ist und dann nicht mehr ansteckend für andere. Mittlerweile gibt es die PrEP, das ist eine Pille und die tägliche Einnahme schützt vor den HIV-Viren. Viele gesetzliche Kassen übernehmen mittlerweile auch die Kosten dafür. Bei Nichtbehandlung kann AIDS ausbrechen, also sprich die HIV-Viren vermehren sich so krass, dass dann irgendwann AIDS ausbricht. Dabei befallen die Viren dann nach und nach sehr aggressiv den Körper und weil das Immunsystem geschädigt ist, kann eben eine kleine Erkältung schon sehr herausfordernd sein. AIDS im Endstadium kann das Gehirn befallen und dann auch zur Demenz führen. Und ich muss einmal ganz kurz da sagen, mir läuft es wirklich eiskalt den Rücken runter, wenn ich manchmal noch dran denke, wie unverantwortlich manche Leute wirklich so sind, so ja, Gummi, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. So einfach, weißt du, und spielen halt so mit der sexuellen Gesundheit von anderen Leuten und haben das halt nicht so im Hinterkopf, wenn ich das alles lese, was eben passieren kann. Wenn man einer anderen Person nicht Bescheid gibt, dass man AIDS hat und es kommt zu einer Übertragung, dann kann man wegen Körperverletzung auch angeklagt werden. Eine andere sexuell übertragbare Infektion ist Syphilis. Das wird fast ausschließlich via Geschlechtsverkehr oder eben Blut übertragen. Und bei Schwangerschaften kann es auch sein, dass das Ungeborene sich via den Mutterkuchen infiziert. Hierbei ist es wichtig, wann wird die Krankheit erkannt. In frühen Stadien kann man es relativ gut mit Penicillin behandeln und im Spätstadium kann es dann auch zu Folgeschäden führen. Gonorrhoe oder auch Tripper genannt, wird durch die Gonokokken als Verursacher übertragen. Das ist anal, vaginal oder oral möglich und mit Antibiotika auch sehr gut behandelbar. Unbehandelter Tripper kann aber dann chronisch werden und auch zu Unfruchtbarkeit führen. Hepatitis B gehört weltweit zu den häufigsten Virusinfektionen und ist bis heute nicht heilbar. Die beste Prävention hierbei ist die Impfung und man kann die auch auffrischen lassen. Ich finde, die nächsten beiden Infektionen hat man gar nicht so auf dem Schirm, gehören aber auch zu den sexuell übertragbaren Infektionen. Das eine ist Genitalherpes. Das löst der HSV-Virus aus.
Oder HSV.
Das hat nichts mit dem Fußballverein zu tun. Und einmal Erkrankte sind hierbei lebenslang Virusträger. Besondere Ansteckungsgefahr besteht bei Kontakt, eben wenn man diese Bläschen oder Geschwüre hat. Und ich muss sagen, ich denke ja immer, ich bin immun gegen Herpes, weil ich es bis heute nicht hatte, weder untenrum noch obenrum. Aber es ist vollkommener Quatsch, weil 85% aller Menschen haben das Virus und es kann jederzeit ausbrechen. Also ich habe auch im Freundeskreis jemanden, der hat mit 41 das erste Mal Herpes bekommen. Also es hat wirklich nichts zu heißen. Und die letzte Infektion ist Krätze. Das ist eine juckende Erkrankheit via Milben, die ihre Eier in die oberste Hautschicht legen. Und in den meisten Fällen wird auch das via Geschlechtsverkehr übertragen. Salben und Tabletten helfen da eben richtig schnell und richtig gut, wenn man das konsequent durchzieht. Man sollte dann auch noch die Wäsche waschen und alles in so Müllsäcke eintüten, um dann eben diese Milben zu töten. Ich finde, wichtig zu sagen ist bei egal welcher sexuell übertragbaren Infektionen, ganz wichtig, schämt euch nicht. Es kann wirklich jedem passieren, auch wenn man vorsichtig ist. Und dann seid euch nicht so fein dazu, euch Hilfe zu holen. Ich habe ja gerade auch erzählt, fast alle Infektionen sind super gut behandelbar, wenn man sich halt die Hilfe holt und wenn man sich natürlich auch regelmäßig testen lässt, um zu erfahren, ob man die Krankheiten hat. Und dann seid auch so ehrlich und gebt die Informationen weiter an Risikokontakte, mit denen ihr intim wart.
Genau, und auch Stichwort Aufklärung. Wenn man öfter so darüber redet oder auch mehr darüber weiß, dann kommt es auch gar nicht erst zu dieser Scham, ja, das irgendwie nicht erzählen zu wollen oder wenn man es dann hat.
Ja.
Stichwort Awareness schaffen, reden wir einmal über das Thema HPV. Was ist HPV eigentlich genau? Laut der Initiative Entschieden gegen Krebs, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, HPV stärker in das Bewusstsein der Menschen und in die öffentlichen Wahrnehmung zu rücken, zählt eine Infektion mit humanen Papillomviren, abgekürzt HPV, zu den häufigsten durch Intimkontakte übertragbaren Infektionen. Bisher sind mehr als 200 Virustypen bekannt. Ungefähr eine von 20 Krebsdiagnosen weltweit ist auf HPV zurückzuführen. Von den Folgen können beide biologischen Geschlechter betroffen sein. Zu den HPV-bedingten Folgeerkrankungen gehören Gebärmutterhalskrebs, was man am ehesten mit HPV in Verbindung setzt, aber auch anal, vaginal, Vulva, Penis oder Mund- und Rachenkrebs. Dabei wird Gebärmutterhalskrebs nahezu 100% durch HPV-Viren verursacht. Darüber hinaus können beide Geschlechter von Genitalwarzen als Folge einer HPV-Infektion betroffen sein. Aber wie findet man eigentlich heraus, ob man eine HPV-Infektion hat? Eine Infektion mit HPV bleibt anfangs häufig unbemerkt, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, wie bei vielen anderen Infektionen auch, da sie zunächst oft ohne Symptome, also beschwerdefrei verläuft. In den meisten Fällen heilt die Infektion dank einer wirksamen Immunabwehr innerhalb etwa eines Jahres ohne gesundheitliche Probleme wieder ab. Betroffene wissen daher oft gar nicht, dass sie eine HPV-Infektion haben oder bereits hatten. Eine Maßnahme ist der sogenannte Pap-Abstrich. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, alle Frauen da draußen, die mal bei einem Frauenarzt oder bei einer Frauenärztin waren.
Yes.
Der sogenannte Pap-Test oder Pap-Abstrich, ein Zellabstrich vom Gebärmutterhals, ist dabei die wichtigste frauenärztliche Untersuchung zur Krebsfrüherkennung. Ziel dieser Untersuchung ist, Zellveränderungen am Gebärmutterhals aufzuspüren. Damit steigt die Chance, Krebsvorstufen zu erkennen und zu behandeln, noch bevor Gebärmutterhalskrebs entsteht. Diesen Pap-Abstrich führen die Ärztinnen im Rahmen der jährlichen Vorsorgeuntersuchung bei jungen Frauen ab 20 Jahren durch. Und seit 2020 erhalten Frauen ab 35 Jahren anstatt des jährlichen Pap-Tests alle 3 Jahre eine Kombination aus Pap-Abstrich und HPV-Test. Du kennst das ja bestimmt, weil bei den Vorsorgeuntersuchungen sagt dann deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt immer, ja, wenn wir uns nicht melden, dann ist alles gut. Und man denkt sich dann so, während man so rausgeht und auch noch Tage später so, oh ja, hoffentlich rufen die nicht an. Und dann ist man jedes Mal immer erleichtert, wenn man einfach nichts von denen gehört hat.
Ja, ich finde auch, man vergisst es einfach irgendwann.
Ja,
so.
Ja,
also ich bin so raus aus der Praxis und ich denke so, wird schon nichts sein.
Ja, ja.
Und ich hatte das aber einmal und das war so, ich hatte nur so eine Nachricht auf der Mailbox. Ja, rufen Sie mich bitte zurück. Oh mein Gott, wirklich so, mir ist das Blut in den Adern gefroren. Mhm. Also so richtig so, ich habe so richtig so, weil man geht dann natürlich so Worst Case aus.
Ja, klar.
So wirklich so irgendwas richtig, richtig Schlimmes ist passiert und musste dann einfach auch nochmal hin und ein Antibiotika mir abholen, weil sich einfach was in meiner Flora nicht mehr so ganz da war, wo es hin sollte. Und aber ich weiß ganz genau noch dieses Gefühl wirklich. Oh.
Ja, das glaube ich. Genau das ist nämlich auch Vrini Frost passiert. Wir haben mit Vrini gesprochen, die nämlich genau diesen Anruf auch von der Frauenärztin bekommen hat. Auffälliger Pappabstrich.
Vrini Frost ist Moderatorin, Autorin und Künstlerin. Ihre Themen sind Frauengesundheit und Gleichberechtigung. Die Frau und ihr Körper, ihre Gesundheit, Psyche und Sexualität ohne Tabus und falsche Scham. Darüber spricht Frost öffentlich und macht sich vor allem für Gendermedizin stark. Dabei bringt sie auch ihre eigene Erkrankung mit ein, egal ob HPV, mentale Gesundheit oder ihre chronische Sarkoidose. Vrini Frost möchte Menschen Mut machen und zeigen, dass man mit einer Erkrankung leben kann und nicht nur darunter leiden muss. Darüber hinaus hat sie die Ansicht, dass Wissen gerade im Bereich Gesundheit Macht ist, weshalb ihr Aufklärung so wahnsinnig wichtig ist.
Hallo Vrini, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und mit uns über dieses wichtige Thema sprichst und ein bisschen was von deiner Gefühlswelt erzählst, als du einen auffälligen Pappabstrich hattest. Wie bist du denn mit dem Ergebnis umgegangen und was passiert eigentlich danach? Magst du uns deine Geschichte mal erzählen?
Wir kennen ja wahrscheinlich alle die Vorsorgeuntersuchung und den sogenannten Pappabstrich. Normalerweise passiert da im Nachgang gar nichts, aber bei mir war es irgendwann so, dass die Praxis anrief und sagte, Frau Frost, Sie müssen bitte nochmal kommen, wir haben da was Auffälliges entdeckt. Und bei mir war Pappabstrich direkt verknüpft mit, oh Gott, jetzt habe ich Krebs. Meine Frauenärztin war aber ziemlich cool und hat mir direkt gesagt, keine Sorge, also 9 von 10 Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens damit. Das ist jetzt erstmal kein Weltuntergang, sondern ehrlich gesagt eher der Normalfall. Und dann habe ich mich gefragt, wenn 9 von 10 Menschen sich infizieren, warum hört man davon in der Öffentlichkeit eigentlich gar nichts? Und ich habe angefangen, mich dazu zu informieren. Ich habe angefangen, auf meinem Blog, den ich damals noch hatte, darüber zu schreiben. Und die Resonanz war unfassbar. Ich habe plötzlich so viele Menschen, vor allem Frauen, kennengelernt, die damit schon zu tun hatten. Ich musste dann auch eine sogenannte Konisation machen, um die auffälligen Zellen zu entfernen. Also ich hatte einen der sogenannten Hochrisikotypen. Und mir geht es heute gut. Ich hatte bisher keine Probleme mehr, habe mich dann auch danach impfen lassen direkt und mache heute als Botschafterin für Entschieden gegen Krebs ganz viel Aufklärung zu dem Thema, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist und fast alle von uns im Laufe unseres Lebens mal betrifft.
Ich finde voll wichtig, dass sie sagt, positiver Pappabstrich ist nicht gleich Krebs. Was muss denn in Sachen Aufklärung noch passieren, damit das Bewusstsein für HPV bei der jungen Generation ankommt?
Ganz wichtig, HPV betrifft Jungs genauso wie Mädchen oder Männer genauso wie Frauen. Und die wichtigste HPV-Vorsorgemaßnahme ist die Impfung. Die STIKO empfiehlt die Impfung für Mädchen und Jungen von 9 bis 14 Jahren. Und versäumte Impfungen können aber auch bis zum 18. Geburtstag nachgeholt werden. Oder wie bei mir eben auch mit Mitte, Ende 30, nachdem ich meine Konisation hatte. Es ist eben nur so, dass das Immunsystem umso besser auf die Impfung reagiert, je jünger die geimpfte Person ist.
Eine Sache war dir noch besonders wichtig zu betonen. Worauf möchtest du denn noch aufmerksam machen?
Was mir ganz, ganz wichtig ist, weil es da so viel Unwissen gibt, was mich sehr ärgert, ist, dass gerade in Langzeitbeziehungen PartnerInnen Untreue vorgeworfen wird, wenn plötzlich eine HPV-Infektion im Raum steht. Also, ganz wichtig, auch wer nur mit einer Person Sex hat, kann betroffen sein. Und eine HPV-Infektion in einer monogamen Partnerschaft ist keineswegs ein Anzeichen von Untreue. Denn die Ansteckung bei dem Partner oder der Partnerin kann schon lange her sein, bevor der Pappabstrich auffällig wird. Also bis diese Zellen sich verändern, kann eine lange Zeit vergehen. Deswegen hört bitte auf, eure PartnerInnen zu blamen in einer monogamen Beziehung, wenn ihr einen auffälligen Pappabstrich habt, sondern informiert euch über die Erkrankung. Und das Gute ist, dass man HPV wahnsinnig gut vorbeugen und auch ja, wieder ausheilen kann.
Da merkt man wieder, Wissen ist key. Vielen, vielen Dank, Vreni, für deine Worte und deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Sie hat schon erwähnt, Stichwort Impfung. Bevor wir aber zu der Impfung kommen, sprechen wir noch kurz darüber, wie wird HPV überhaupt übertragen?
Und dazu haben wir unsere nächste Expertin gefragt, Dr. Stephanie Schulze Moskau. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Hamburg und seit 2021 als niedergelassene Ärztin in ihrer eigenen Praxis in Kleinflottbek tätig. Themen wie Frauenheilkunde, Schwangerschaft, Verhütung, erster Frauenarztbesuch sind Dr. Stephanie Schulze Moskau ein großes Anliegen. Außerdem war sie als Co-Autorin für das erste deutsche Achtsamkeitstagebuch zur Schwangerschaft tätig.
Wir haben sie gefragt, wie kann HPV übertragen werden? Und das, was Vreni auch schon angesprochen hat, warum schützt ein Kondom nicht ausreichend?
HPV wird über Haut- bzw. Schleimhautkontakt übertragen. Die Hauptübertragungswege sind dabei Vaginal-, Anal- und Oralverkehr. Also ist auch eine Übertragung über die Mundhöhle bzw. den Rachenraum möglich. Ein Kondom kann eine HPV-Infektion nicht sicher verhindern. HPV wird zwar meistens über sexuelle bzw. Schleimhautkontakte übertragen und da reichen übrigens auch schon ganz, ganz kurze Kontakte. Ein HPV-Erreger kommt aber auch auf der Haut im Anal- und Genitalbereich vor. Es kann also trotz der Nutzung eines Kondoms zu einer Infektion kommen, da der Genitalbereich durch das Kondom naturgemäß nicht ganz abgedeckt wird.
Wir wissen ja, Kondom ist super, super wichtig beim Sex, aber das Kondom kann in diesem Fall das Risiko zwar senken, aber halt eine Übertragung jedoch nicht vollständig verhindern. Also was kann man denn machen, um sich präventiv zu schützen? Laut Entschieden gegen Krebs infizieren sich 85-90% aller sexuell aktiven Menschen im Laufe ihres Lebens mit HPV und 35% aller Frauen von 20 bis 25 Jahren sind in Deutschland mit einem Hochrisiko-HPV-Typ infiziert. Deswegen haben wir außerdem gefragt, wie kann ich mich denn präventiv vor HPV schützen?
Generell ist die Nutzung eines Kondoms, um sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie zum Beispiel HIV, Gonorrhoe, Hepatitis oder auch Chlamydien zu schützen, sehr, sehr wichtig und sollte unbedingt auch weiter angewandt werden. Gegen eine Infektion mit einem HPV-Hochrisikotypen, und jetzt muss man vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt ist. Es gibt nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche HPV-Erreger und nicht alle haben das Potenzial, eine Krebsvorstufe oder Krebsstufe zu erzeugen, wenn sie länger im Körper persistieren. Es gibt einige sogenannte HPV-Hochrisikotypen, die das Potenzial haben, so eine Krebsvorstufe zu machen. Und gegen diese besonderen HPV-Typen kann man sich impfen lassen. Und dieser Impfstoff, den wir oder die Impfstoffe, die wir im Moment auf dem Markt haben, schützen nahezu 100% vor diesen Hochrisikotypen. Weiterhin schützen sie aber auch vor sogenannten Kondylomen. Das sind also Genitalwarzen, sagt man auch. Das sind also HPV-Erreger, die keine Krebsstufen verursachen, aber eben Kondylome, die in der Behandlung einfach ganz langwierig und nervig sind und eben auch sehr, sehr leicht über sexuelle Kontakte übertragen werden können. Um sozusagen nochmal zu erklären, warum diese Impfung so wichtig ist, wir sehen im Deutschen Krebsregister, dass jedes Jahr ungefähr über 6.000 Frauen und über 1.600 Männer an HPV-bedingten Karzinomen erkranken. Dazu gehören Karzinome der Vagina, des Gebärmutterhalses, der Vulva, des Penis und der Rachen und der Mundhöhle.
Also wie wir gerade gehört haben, die wichtigste HPV-Vorsorgemaßnahme ist die Impfung. Deswegen meine Frage, Susanne, bist du gegen HPV geimpft?
Ja.
Ja?
Ja, das war, ich weiß noch ganz genau, als es die Impfung, als es rauskam, waren wir direkt beim Hausarzt, der hat geimpft, ja. Und bei mir ist aber auch so, meine Oma ist an Gebärmutterhalskrebs gestorben, deshalb war das so einfach meiner Mom sehr wichtig. Und du, bist du geimpft?
Nee, noch nicht. Als bei uns nämlich damals das Thema aufkam, HPV-Impfung, da hat man sich dann irgendwie doch noch voll auf die Ärzte, auf den Arzt verlassen. Und bei uns wird das damals irgendwie eher davon abgeraten. Frag mich nicht nach den Gründen, ich war noch zu jung. Und ich habe es dann halt nie wieder nachgeholt. Aber seit ein paar Jahren habe ich mich dann irgendwie so damit beschäftigt. Und gerade jetzt auch in Vorbereitung auf die Podcast-Folge und weil ich auch dann nochmal mit Freundinnen darüber gesprochen habe, überlege ich das tatsächlich noch nachzuholen.
Ja, finde ich gut.
Wir haben außerdem Dr. Stefanie Schulz in Moskau gefragt, wie wichtig eigentlich so eine Impfung ist und wann man sich impfen lassen sollte.
Ja, eine Impfung ist absolut sinnvoll und man sollte die eigenen Kinder unbedingt impfen lassen. Wenn wir uns die Zahlen aus dem Krebsregister anschauen, die ich vorhin genannt habe, zeigt uns das, wie wichtig eine solche Impfung ist. Die STIKO empfiehlt eine Impfung gegen HPV so früh wie möglich. Das bedeutet ab dem 9. Lebensjahr. Die Impfung wird von den deutschen Krankenkassen vollständig übernommen. Und zwar ab dem 9. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr, also bevor man 18 wird. Danach zahlen einige Krankenkassen die Impfung immer noch. Da sollte man aber unbedingt nachfragen. Am besten sollte man impfen so früh wie möglich. Das bedeutet mit dem 9. Lebensjahr und vor der Aufnahme der ersten sexuellen Kontakte, also nicht nur Geschlechtsverkehr, sondern da zählt auch das sogenannte Petting. Eine frühe Impfung bedeutet, dass ein höherer Antikörperspiegel aufgebaut wird. Das heißt, die Jungs und Mädchen sind eher gegen HPV-assoziierte Krebsstufen geschützt, als wenn man sich später impft. Man kann aber natürlich auch nach der Aufnahme des ersten Geschlechtsverkehrs noch impfen und hat auch da immer noch einen guten Schutz. Eine frühe Impfung bedeutet übrigens eine Reduktion des Gebärmutterhalskrebs um 87% in der Gruppe der Frauen, die im 12. bis 13. Lebensjahr vollständig geimpft worden sind. Da gibt es große Studien, die das belegen, sieht, wie eindrucksvoll diese Impfung schützt. Impfen kann man im Grunde immer jeden, es sei denn, es liegt eine Schwangerschaft vor, man ist akut erkrankt, man hat einen Infekt, Fieber zum Beispiel, oder es gibt bekannte schwere allergische Reaktionen auf einen Inhaltsstoff des Impfstoffes. In der Regel spricht aber kaum etwas dagegen. Das wird der Arzt beurteilen, der dann den entsprechenden Patienten oder Patientin impft. Aber eine Impfung ist absolut zu befürworten, natürlich.
Was Frau Dr. Stefanie Schulz in Moskau außerdem noch gesagt hat, ist, dass sich Jungs und Männer genauso impfen lassen können wie Mädchen und Frauen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den unsere Expertin ja auch angesprochen hat, aber auch Vreni vorhin schon gesagt hat und der bei mir ja auch gerade auf dem Tisch liegt, ist, wenn man sich nicht in dem Alter geimpft hat, in dem es empfohlen wurde, sondern sich jetzt eher so mit Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 darüber Gedanken macht, man kann sich jetzt auch immer noch impfen lassen. Da kommt natürlich dann das Thema auf mit den Krankenkassen. Also bis zum 17. Lebensjahr werden die Kosten ja vollständig übernommen. Und auch viele Krankenkassen übernehmen auch noch die Kosten für die Impfung nach dem 18. Lebensjahr. Das muss man dann aber mit seiner individuellen Krankenkasse absprechen, beziehungsweise sich da einfach mal informieren und denen mal eine Mail schreiben oder anrufen und nachfragen. Auf der Website Entschieden gegen Krebs gibt es auch eine super Übersicht, wo man schon mal so ein bisschen abklappern kann, ob die Krankenkasse, bei der man ist, das noch übernimmt. Ich habe nämlich dann auch mit meiner Freundin nochmal darüber geredet, habe erzählt, wie unser Podcast-Thema lautet und da meinte sie so, ah ja krass, weil ich habe mich jetzt erst letztes Jahr impfen lassen. Ich so, ah, weil wir kommen beide aus dem gleichen Dorf von früher und sie hat sich damals auch nicht impfen lassen. Und hat sich halt jetzt dazu entschieden, weil ihre Frauenärztin sie die ganze Zeit immer darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hey, lass dich jetzt noch impfen, voll viele Krankenkassen übernehmen das noch bis 28, bitte informier dich, beziehungsweise lass dir das mal durch den Kopf gehen. Und dann habe ich so überlegt, mir hat das keine Frauenärztin bis jetzt gesagt. Also bei allen Frauenärzten, wo ich war, die haben nie gesagt, so, oh, ich sehe, oder bist du eigentlich gegen HPV geimpft?
Krass.
Ich wurde da nie irgendwie drauf aufmerksam gemacht. Deswegen lag das Thema bei mir so lange mega still, weil ich da einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Deswegen informiert euch auf jeden Fall und fragt bei den Krankenkassen nach, weil das schon sehr gut ist, wenn die das übernehmen, weil das sind insgesamt 3 Impfungen und das kann dann schon ein bisschen teuer werden. Meine Freundin hat nämlich auch am Ende gesagt, und das hat mich auch irgendwie so ein bisschen wieder zum Nachdenken gebracht, sie meinte nämlich am Ende hat sie sich für eine HPV-Impfung entschieden, weil es letztendlich eine Impfung gegen Krebs ist.
Ja, wir wollten in dieser Folge unbedingt auch noch mit einer Person sprechen, die betroffen ist von der HPV-Erkrankung und tauschen uns dazu jetzt mit Pierre-Marie aus. Pierre-Marie ist Content-Creatorin und spricht auf ihren Kanälen auch über ihre HPV-Erkrankung. Sie hat uns erzählt, dass sie damals einen auffälligen Pap-Abstrich bei ihrer Frauenärztin hatte, der erst auf Pap 1, also unauffälliger Befund, und dann nach wenigen Monaten auf Pap 3, also kein Krebs, aber auffällige Zellveränderungen, die nicht eindeutig zu bestimmen waren, gestiegen ist. Dann hieß es, Pia muss operiert werden.
Pia erzählt, dass sie sich auf jeden Fall mehr Aufklärung gewünscht hätte, weil der Befund sie dann doch sehr überrascht hat und sie einfach nicht darauf vorbereitet war. Wie sich Pia mit der Diagnose gefühlt hat, erzählt sie uns jetzt.
Ja, psychisch ging es mir okay, aber immer wenn ich dann zum Arzt musste, um den Abstrich zu machen, musste ja mal, man musste ungefähr so einen Monat warten, und das war halt schlimm. Also diese Wartezeit war einfach Horror, weil ich wusste ja schon, dass es einfach nicht mehr runtergegangen ist, sondern einfach immer höher. Und irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass das sehr unrealistisch irgendwie ist, dass es wieder runtergeht. Und dann habe ich, als ich bei Papa auf der Weihnachtsfeier war, da hatte ich geholfen. Dann war ich auf dem Weg nach Hause im Auto. Und da habe ich den Anruf bekommen, dass doch Gewebeprobe, also dass es gefunden worden ist und wir eine Gewebeprobeentnahme machen müssen. Dafür musste ich ins Krankenhaus. Und dann wurde mir von der Gebärmutter ein Gewebe abgeknipst. Genau, und dann kam raus, dass halt ein kleines Stück befallen ist, und ich hatte eine 40-60 Chance, also 60%, wenn ich mich nicht operieren lasse, dass es Krebs werden könnte. Und ich hatte mir dann auch drei verschiedene Meinungen geholt. Ja, und die haben mir alle das Gleiche gesagt.
Vielen, vielen Dank, Pia, dass du deine Geschichte erzählt hast, weil hier merkt man auch wieder, wie wichtig es ist, sich mit anderen auch darüber zu unterhalten, weil man sich dann auch einfach viel besser fühlt, wenn man das mit anderen teilen kann, die vielleicht auch sowas erfahren haben, und auch einfach offen darüber zu reden.
Und hier auch nochmal der Appell, es gibt keinen Grund, sich für sowas zu schämen. Also weder Fragen zu stellen, noch darüber im Umfeld zu sprechen, sich Hilfe zu suchen oder auch beraten zu lassen. Und hier möchte ich abschließend nochmal auf mögliche Informationsquellen hinweisen. Also generelle Informationen über STDs, aber auch Vorsorgeuntersuchungen und so weiter bekommt man am besten eigentlich via Arzt, Ärztinnen. Kostenlose Beratungsstellen gibt es in jeder Stadt. Da einfach einmal googeln, zum Beispiel STDs, Vorsorgeuntersuchung oder STDs, Testing, und dann die Stadt, in der man wohnt. Es gibt immer Stellen, da kostet das Geld. Also ich gehe zum Beispiel 2 bis 3 Mal im Jahr einfach bei meiner Frauenärztin und dann nur zum Testen. Da bin ich mir bewusst, dass ich da auch Geld für bezahle, aber ich fühle mich da eben in einem guten Umfeld und gut beraten, und das ist es mir dann auch wert. Aber es gibt eben auch kostenlose Stellen. Und auch bei Krankenkassen könnt ihr Informationen bekommen. Vorsorgeuntersuchung, geht hin zu den Terminen und nehmt das auch wirklich ernst. Also ich habe auch keine Lust auf den Stuhl da drauf, aber ich will einfach die Gewissheit haben, es ist mein Körper, es ist meine Gesundheit, und ich will einfach die Gewissheit, dass es mir gut geht. Und macht dann auch die Tests, wenn ihr Risikokontakte habt. Es ist generell immer wichtig, auf STDs zu testen. Und ihr habt ja auch schon von Vreni gehört, dass es eben sein kann, dass so eine HPV-Infektion jetzt so nicht unbedingt von eurem aktuellen Geschlechtspartner, Partnerin kommt, sondern eben schon länger in euch schlummert. Und dann ist es eben wichtig, dass, wenn es später erst ausbricht, das testen zu lassen. Mittlerweile gibt es auch auf manche Geschlechtskrankheiten Heimtests. Schaut da, wenn ihr euch unsicher seid, lasst euch auf jeden Fall trotzdem nochmal bei einer Frauenärztin oder auch Urologin beraten. Mir auch nochmal ein wichtiges Anliegen ist, was passiert denn nach der Ansteckung, falls es soweit kommt? Informiert eure Sexualpartnerin, also seid so ehrlich und macht diesen Anruf. Dann haben die nämlich auch die Chance, sich testen zu lassen und gegebenenfalls in Behandlung zu begeben. Und ich habe ja schon erzählt, dass es bei den meisten Infektionen auch gute Behandlungswege gibt. Und nochmal, es gibt keinen Grund, sich zu schämen.
Don't blame and don't shame.
Yes.
Wir sind wieder am Ende unserer Folge. Und jedes Mal denke ich so, Susanna, nächstes Mal machen wir ein bisschen lockeres Thema.
Was Witziges.
Was mal. Witziges. Ja. Aber irgendwie...
Und dann sitzen wir wieder hier.
Das sind aber auch zu wichtige Themen, ja, die einfach besprochen werden müssen. Und leider, wenn es um das Thema geht, gibt es halt nicht so viel
zu lachen.
Wollte ich gerade sagen, ja. Vielen Dank nochmal an unsere Gästinnen und Expertinnen. Und ich würde sagen, auf zur nächsten Folge. Das war's. Cheers und goodbye.
Cheers.
Bye.